Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Reddach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten.
Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Ava Dresen.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, Ava, schön, dass du hier bist und heute sind wir mal im schönen Hamburg. Du besuchst uns sozusagen von Sylt aus.
Genau.
Und was du da auf Sylt machst, finde ich total spannend. Du hast mich vor einem Jahr, glaube ich.
Genau, fast genau ein Jahr, ja.
Hast du sozusagen, das erste Kinderbuch herausgebracht?
Ja, man muss sagen, das erste Kinderbuch, in erster Linie kann man sagen, ich habe einen Verlag gegründet. Das war so der erste Schritt. Das ist dann auch vor einem Jahr passiert. Und im Oktober letzten Jahres sind die ersten Kinderbücher erschienen. Also ich hatte eine Kinderbuchidee und habe dann lange überlegt, ob ich an einen größeren Verlag rantreten möchte, wie ich das angehe. Habe über meinen besten Freund eine sehr nette junge Frau kennengelernt, die selber einen Verlag hat und habe mir da mal einen Rat geholt. Die ist dann so meine Mentorin geworden und wir haben beide recht schnell festgestellt, dass ich das selber anpacken muss, weil ich sehr konkrete Ideen hatte, wie das ganze Projekt aussehen soll, wie die Bücher aussehen sollen. Und dann habe ich gesagt, komm, dann mache ich das jetzt einfach selber.
Finde ich aber interessant, weil zunächst einmal musstest du ja auf die Idee kommen, dass du sagst, ich will überhaupt solche Kinderbücher machen. Also wieso hast du denn dann plötzlich diese Idee bekommen?
Das mit den Büchern ist tatsächlich sehr lustig. Meine Mutter, als ich ihr gesagt habe, ich habe eine Idee für ein Kinderbuch, hat sie gesagt, du schreiben, du liest doch nicht mal wirklich gerne. Ich so, ja, das stimmt. Ich war immer mehr so ein Kochbuch, Sachbuch, Kinderbuch-Fan. Ich bin kein Fan von so großen Romanen. Ich kann mich da oder hatte noch nie das Glück, mich darin so zu verlieren, obwohl ich das immer bewundere bei Leuten, die am Strand liegen und so einen fetten Wälzer lesen und sagen, oh, ich bin nach 3 Tagen durch. Ich dann so denke, oh, würde mir auch gerne mal passieren. Das war ganz einfach. Ich saß in einer Bahn. Ich habe früher immer super gerne in einer Bahn gearbeitet, nachgedacht. Das hat mich sehr entspannt. Da war ich schwanger zu dem Zeitpunkt und habe irgendwie so ein bisschen, so vor mich hin überlegt. Und ich habe einen Hund, die Wilma, eine kleine französische Bulldogge. Und es stand mal für kurze Zeit im Raum, den Jungen, der sozusagen in meinem Bauch war, Willi zu nennen.
Oh, das ist aber auch ein interessanter Name, weil nein, Willi ist ja eigentlich so ihr älterer Name, oder?
Genau, also ich bin totaler Fan von so älteren Namen. Ich weiß auch nicht, ich finde, die gehen auch so langsam verloren. Es wird immer wilder und bunter, was ja auch cool ist. Aber ich finde auch gerade die alten Namen toll. Und irgendwie fanden wir Willi halt ganz cool, weil der Opa von Noahs Papa ist jetzt ein Noah geworden, kein Willi.
Ja, ich wollte sagen, das müssen wir nochmal erklären. Noah heißt der Junge jetzt.
Genau. Noah heißt der Junge jetzt. Ja. Mhm. Es war ein kurzer Gedankens-Willi. Es hat den Hintergrund, dass der Uropa von Noah, der ist Willi, der hat war ein ganz, ganz cooler Typ. Und dann haben wir gesagt, ach Mensch, das wäre doch irgendwie ganz schön. Und ich fand dann diese Kombi von Willi und Wilma, ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich gesagt, oh, das ist so eine coole Kombi, es ist wie so ein Buch. Ja, und der Gedanke blieb dann irgendwie da und dann kamen die Ideen, was die so erleben könnten. Praktisch einfach Sylter Geschichten, Abenteuer, die man auf Sylt erleben kann, durch eine Kinderbrille gefiltert. Und das hat sich dann so ein bisschen bei mir festgesetzt. Und ich habe das große Glück, dass die Frau meines Vaters, meine Bonusmama, wie ich sie nenne, ich finde Stiefmutter ist so ein böses Wort. Das
hat sich immer so kein schönes Wort, nein. Nee, aber Bonus ist gut immer.
Bonus ist gut, ne? Ja. Irgendwie hat sich jetzt Bonus festgesetzt. Und die hat einfach neben ganz vielen anderen Talenten das Talent, dass sie sehr toll zeichnen kann. Jahrzehnte, also eigentlich ihr Leben lang nicht, aber Grafikerin. Ist in Ruhestand gegangen und dann habe ich gesagt, du, ich habe da mal so eine Idee, da bist aber auch so ein bisschen vorbereitet, wie so einen richtigen Pitch, weil ich dachte, oh nee, wenn die jetzt sagt, die hat da keine Lust drauf, was mache ich dann? Ich zeichne selber auch und mache das sehr, also ich habe da große Freude dran, aber ich hätte mir das so ein Projekt, habe ich gedacht, nee, das traue ich mir nicht zu. Ist ja nicht ein Bild, was mal cool aussehen muss, sondern die müssen ja auch immer wieder gleich aussehen. Da habe ich gedacht, nee, das schaffe ich nicht. Und dann habe ich ihr das vorgeschlagen und die hat dann nur gesagt, ja klar. Und das war eigentlich so die Geburtsstunde.
Und jetzt ist das Projekt sozusagen die von Willi und Wilma. Mhm. Das heißt, die sind, die heißen jetzt immer Willi und Wilma, Abenteuer auf Sylt, und haben dann noch einen weiteren Titel. Ist das richtig?
Genau. Genau, also die Kinderbuchreihe heißt Willi und Wilma, Abenteuer auf Sylt. Und die einzelnen Titel der Bücher sind jetzt wie unter anderem Kutterfahrt, Biekebrenn, Inselbahn, Backstube. Und man muss sagen, der Titel ist eigentlich Programm. Und das allererste Buch war Biekebrenn. Ist auch kurz nach dem Bieke, nach der Bieke entstanden, wo ich das noch so ganz präsent hatte, wie das alles so abläuft. Und ist ja so unser Nationalfeiertag, ist ja für viele wichtiger als Weihnachten für viele Nordfriesen. Die Bieke?
Ernsthaft?
Ja. Ja.
Gibt es auch immer, genau, das ist ja dieses wunderbare Feuer.
Genau.
Und es gibt dann Grünkohl und Schnaps.
Genau. Schnaps für die, die dürfen.
Ja, aber das ist doch nee, so, aber genau, mit dem Grünkohl auch. Ja.
Grünkohl, eigentlich gibt es in jeder Gaststätte, in jeder Gastronomie, in jedem Hotel gibt es am 21.02. gibt es Grünkohl. So, Punkt.
Und sag mal, dann hast du sozusagen in dem Buch dann was über die Bieke gespielt. Habt ihr dann auch das entsprechend illustriert, so mit Feuer und sowas?
Genau. Also es ist, wir wollten einfach im Endeffekt Kindern, ist ja dann, muss man sagen, gut, viele Inselkinder lernen das ja schon in der Schule, die haben da immer Berührung mit, die gehen von Babyalter sozusagen mit zur Bieke, das heißt, für die ist es nichts Neues. Aber einfach mal, um anderen Kindern, anderen Leuten, das ist also, muss ja nicht nur für Kinder sein, einfach mal näher zu bringen, was wir da so am 21. veranstalten und wie das abläuft und was so ein bisschen der Brauch und die Traditionen dahinter ist. Man muss sagen, bei der Bieke gibt es sehr viele verschiedene Ansätze, sehr viele verschiedene Geschichten dazu. Das mussten wir natürlich ein bisschen runterfiltern. Das ist, war auch gar nicht so leicht, dass man sagt, okay, man nimmt wirklich nur die Kerninformationen, so dass das auch wirklich ein Kind versteht, dass man aber trotzdem der Wahrheit getreu bleibt. Aber es hat einen riesengroßen Spaß gebracht. Wir haben uns dann natürlich ganz viel recherchiert, ganz viele Leute gefragt. Versteht man das? Haben wir jetzt den Kern getroffen? Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, ich glaube, jetzt ist es gut, jetzt können wir drucken.
Ist doch toll. Und du bist ja wirklich ziemlich schnell mit dem, was du tust, weil ich glaube, es sind jetzt insgesamt 9 Werke, korrigier mich.
Ja.
Und davon sind jetzt, da hast du wie viele von diesen, wir haben das hier alles liegen deshalb, ne? Ja. Das hast du, weil so in diesem kleineren Format, ich sag mal in dem...
wir nennen es Lütt-Format.
Im Lütt-Format hast du wie viele?
5.
Also 5. Und 4 hast du in diesem wunderbaren großen gebundenen.
Ganz genau. Also es gibt 4 große Geschichten, 4 Abenteuer. Und in den Lütt-Büchern hat sozusagen jeder Charakter des Buches, jeder Hauptdarsteller ein kleines Buch bekommen, wo man noch so ein bisschen spielerisch was über den jeweiligen Charakter halt lernt, was man so vielleicht noch nicht weiß.
Und jetzt hast du, diese Bücher sind dann zunächst sozusagen auf Sylt verkauft worden.
Genau, also der Vertrieb, ich habe einen eigenen Online-Shop, da kann man die Bücher kaufen. Und dann habe ich natürlich erstmal angefangen, die Bücher auf Sylt in Vertrieb zu bringen. Habe das große Glück, dass die sehr toll angenommen worden sind, dass ich in eigentlich fast jeder lokalen Buchhandlung einen Platz gefunden habe. Mittlerweile bin ich auch in einigen Hotels. Die haben ja dann auch oft so Shop in Shop oder so kleine Ecken. Da haben die Bücher schon Platz gefunden in einigen Concept Stores. Also man muss fast sagen, ich muss mal kurz überlegen, so in fast jeder Ortschaft gibt es mindestens einen Willi und Wilma Laden. Natürlich in Westerland ist so der Hauptpool, ne?
Aber ist toll. Das heißt, du kennst natürlich auch viele Leute, dazu kommen wir gleich noch. Du bist jetzt ja nicht ganz neu auf Sylt, du bist ja gut connected. Das heißt, das ist dann aber auch wirklich so ein B2B-Geschäft, wo man hingeht und sagt, hey, pass mal auf, ich mache jetzt so ein Buch und kann ich das bei dir im Laden platzieren? Ist nicht so kompliziert, oder? Als wenn du jetzt an große rantrittst, weil das hast du ja auch getan, da kommen wir gleich noch zu.
Es ist natürlich, wenn du Leute kennst, ich weiß noch, als ich die Bücher gerade frisch von der Palette runtergenommen habe, dann dachte ich so, oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Und ich wollte das ja auch nicht so im Laden stehen und sagen, hallo, ich habe hier was. Finde ich so ein bisschen unangenehm. Und dann die erste, ich habe einen Kumpel, der hat einen sehr, sehr schönen Concept-Store, einen Blumenladen auf Sylt, die alte Wäscherei. Und der hat dann gesagt, ja klar, nehme ich den Verkauf. Und da dachte ich so, ach so, ja cool. Ach so, naja, aber der wird das ja schon auch nehmen, weil er es gut findet, oder? Hat mir so ein bisschen natürlich so die erste Hemmschwelle genommen. Und dann war ich als allererstes im Bücherwurm. Das ist so ein kleiner Buchladen in Westerland, in der Strandstraße, neben dem Café Wien. Und die Anke kenne ich halt auch schon, oder Noahs Papa kennt die auch schon seit vielen, vielen Jahren. Die hat gesagt, ja klar, die sind ja mega cool, die Bücher, nehme ich. Und dann hatte ich das Glück, von der Sylter Rundschau einen ganz liebevollen Artikel zu bekommen, so zum Release, wenn man so will. Und daraufhin sind tatsächlich auch ein paar Buchläden auf mich zugekommen und ja, dann war ich so im Flow.
Ja, aber das ist doch toll. Und nicht nur das, nicht nur auf Sylt sozusagen, sondern du wirst jetzt auch oder du bist jetzt auch schon in Hamburg vertreten?
Genau, ich habe die große Ehre, dass meine Bücher zum einen bei Felix Jud ein Plätzchen gefunden haben.
Felix Jud ist wirklich eine sehr, sehr berühmte Buchhandlung am Neuen Wall in Hamburg.
Genau.
Die ein sehr anspruchsvolles Repertoire, hätte ich mal da gesagt. Und da ist es natürlich toll, wenn man sagt, also auf dem Sektor nehmen wir deine Bücher.
Ja, auf dem Level. Also ich fühle mich auch sehr geehrt. Da muss ich sagen, ich war auch wirklich sehr nervös vor dem Termin. Ich habe den per E-Mail angefragt, dann haben die auch gesagt, ja, kommen Sie gerne vorbei, und hatte dann die Bücher mit und dann genau haben sie auch ein paar da behalten.
Ist doch super. Das heißt, also wie gesagt, wer in Hamburg ist, kann dort ab jetzt auch schon die Bücher kaufen, aber das ist nicht alles.
Das ist nicht alles, nein. Ich bin jetzt auch seit kurzem bei Thalia gelistet. Es gibt ja jetzt auch einen Thalia-Store auf Sylt. Da bin ich natürlich schon vertreten, was heißt natürlich, also habe das Glück da vertreten.
Und die haben eine ganz große, da haben wir letztens ja auch einen Podcast gemacht und da haben die eine ganz große Ecke, ne, mit Sylt-Bezug.
Sylt, genau, die haben praktisch sehr viel regionale Literatur und ich habe das Glück, dass ich direkt vorne am Eingang links stehen, die ganz plakativ, muss man sagen, da, die vier sind ja jetzt erst seit kurzem vier große Bücher, jetzt so die alle so nebeneinander, das ist natürlich schon, also die stechen schon, also mir stechen ins Auge.
Was ist dein Letztlingswerk, also was ist das letzte Werk, was da von dir?
Ich drucke immer in Zweierkombi.
Ach so, okay.
Das heißt, die letzten beiden jetzt gerade neu erschienenen Bücher sind Inselbahn und Backstube.
Ja, dass das die Hörer auch wissen, ne? Wenn sie das nächste Mal da sind. Aber Thalia gibt es ja ganz, ganz viele Filialen in Deutschland, auch im Ausland. Bist du auch demnächst in der Hamburger Thalia oder so?
Genau, ich bin jetzt auch bald im Hamburger Thalia. In welchen Filialen ist noch nicht ganz klar, das gucken wir. Zum Beispiel möchte ich nicht so nah bei Felix Jud. Die haben jetzt erstmal so den Bereich der Stadt für sich abgedeckt. Aber definitiv gibt es die auch bald bei Thalia in Hamburg, wobei sie auch theoretisch jetzt schon zu bestellen werden. Also ich bin sozusagen in der Thalia-Kartei und die können das jetzt ganz fix abrufen.
Das ist toll. Hast du denn jetzt geplant, dass du, willst du jetzt immer nur nachdrucken oder hast du auch geplant, kommen noch weitere?
Ja, klar. Ich habe eher die Herausforderung. Ich habe sehr viele Ideen. Wir sind ja ein kleines Team, also es hört sich immer so an, als mache ich das alles ganz alleine. Es bin ja nicht ich alleine, sondern ich habe eine wundervolle Illustratorin an meiner Seite, die zufälligerweise meine Bonusmama ist, wie eben schon erwähnt. Dann habe ich eine Co-Autorin, die liebe Julia Schnitt, sehr, sehr langjährige Freundin von mir, mittlerweile auch Mama geworden, die jetzt gerade in Afrika lebt mit ihrem Mann, temporär. Aber bald wieder zurückkommt nach Hamburg. Das macht uns das Arbeiten etwas einfacher.
Aber ist ja sonst auch, kann man auch aus Afrika ja E-Mails schicken oder durchaus auch arbeiten.
E-Mails,
ne?
Sprachnachrichten, genau. Das ist ganz wild. Und dann habe ich noch eine sehr liebe Freundin, die fast wie so eine Art Schwester für mich ist, die macht das Lektorat, die Clarissa Schmaje-Sponholz. Also wir sind so wir sind eigentlich nur Frauen. Na, und mein Vater, der macht die Musik.
Oh, das ist ja toll. Ja, aber die Musik kann ich ja hier nicht.
Doch in jedem Buch ist ein kleiner QR-Code mit einem Link zu Spotify oder Apple Music. Wir haben uns, glaube ich, ist ein Spotify-Link, aber es gibt es auch auf Apple Music. Und es gibt zu jedem Buch einen eigenen Song.
Wirklich? Das ist toll.
Ja.
Und das macht der Vater?
Das macht mein Vater, ja.
Wahnsinn, also das ist ja, nee, das ist toll, das hört sich nach einem tollen Teamwork-Patchwork an sozusagen, ja, wenn man die Leute alle hört. Du bist aber natürlich dann sehr kreativ, weil du machst ja die Texte.
Genau, also eigentlich ist es so, mir ist es wichtig, im Austausch zu sein, weil manchmal habe ich vielleicht eine Idee und stelle dann fest, wenn ich mich mit anderen austausche, dass es gar nicht so eine gute Idee ist. Also jeder packt mal immer so Themen rein, wo man sagt, oh, da hätte ich Lust drauf. Und meistens ist es so, das wäre jetzt so der nächste Step, dass man sagt, okay, Buch 5 und 6, machen halt immer 2, weil 1 ist ja zu langweilig. Worauf haben wir Lust? Und dann sagt mal jeder so seine Favorites und dann fange ich an, was runterzuschreiben. Manchmal sagt die liebe Jule, wie wir sie nennen, auch, ich habe da eine super coole Idee, guck doch mal drüber. Und dann ist das wirklich so ein Prozess. oder dass die liebe Kuni sagt, oh, das stelle ich mir super cool als Illu vor oder ich habe da mal was gemacht, was haltet ihr davon? Und das ist mir eigentlich total wichtig, dass jeder auch wirklich immer richtig, muss man sagen, ja, Bock hat auf das Buch, Bock auf die Geschichte und dann auch irgendwie sagt, da kann ich mich reinhängen. Und dann sind wir immer recht fix. Wenn wir einmal wissen, worum es, was jetzt so das als nächstes ansteht, dann haut jeder in die Tasten oder in die Stifte oder und dann geht's los.
Genau, und ich frage das auch, weil ich schon häufiger Autorinnen hier hatte im Podcast. Wo ist denn für dich, gibt es so einen speziellen Ort, an dem du dann die Texte verfasst? Oder gibt es spezielle, manche Leute haben mir erzählt, vormittags, die machen das nur vormittags. Der nächste hat mir erzählt, er sitzt immer am Fenster da und da und guckt dann. Und hast du da irgendwie so einen kreativen Ort für dich?
Also tatsächlich habe ich es geliebt in der Bahn, weil es einfach so einen meditativen Modus hat. Jetzt muss man sagen, ich bin ja Mama, mein Sohn ist mittlerweile anderthalb, da ist ruhig Bahnfahren Geschichte. Also wenn wir zusammenfahren und meistens fahren wir dann irgendwie zusammen, weil Oma und Opa ja in Hamburg leben, zum Beispiel jetzt. Ja, Ruhe muss man tatsächlich sagen. Also ich habe einen ganz kleinen Büroplatz oben in einem Café in Westerland. Da habe ich einen sehr schönen Fensterblick und dann, ich muss sagen, das kommt bei mir auf die Tagesform drauf an. Ich habe Tage, da float das, da habe ich eine Idee, da ist man so im Vibe, das ist total cool und dann anderen, wo du wirklich was schaffen musst. Nada.
Da ist es gut, dass ich bei der Tageszeitung arbeite, weil wenn der Text dann nicht fertig ist, dann erscheint keine Zeitung, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Aber du kannst sie dann, obwohl du hast ja auch Abgabe, eigentlich müsst du ja auch irgendwann abgeben. Ne? Du kannst ja auch nicht sagen.
Also wir machen uns schon, wenn wir setzen uns Deadlines und das ist auch für mich so ein Learning. Ich muss besser werden mit meinen Deadlines, weil ich habe das, wir haben schon echt immer Druck am Ende so auf dem Projekt. Es bringt dann keinem mehr Spaß.
Aber ich finde das, also es ist unheimlich schön mit dir zu plaudern, weil du diese Begeisterung quasi, die überträgst du auf einen für dein, was du jetzt tust. Aber da wir ja immer nur eine begrenzte Zeit haben, Du musst einmal bitte auch mal berichten, wie dein Leben bislang verlaufen ist. Also von der, du bist auf Sylt geboren, was kam dann?
Genau, ich bin auf Sylt geboren, habe aber mit meiner Mami immer in Hamburg gelebt. Meine Großeltern leben auf Sylt, sind auf Sylt geboren, wobei mein Opa kommt aus Barmbek, ist aber im jugendlichen Alter halt nach Sylt geflüchtet und dann waren wir immer an den Wochenenden eigentlich auf Sylt, ganz viel, also so, ich habe sehr, sehr viele Kindheitserinnerungen an die Insel und dann hat sich meine Mami, als ich 8 Jahre war, verliebt in einen Mann, also meine Eltern haben sich früh getrennt, aber alles im Friedlichen, also ich bin, weiß das sehr zu schätzen, was eine Patchwork-Familie so ausmacht und dann sind wir nach Spanien gezogen. Als ich 9 Jahre alt war, weil der Mann in Spanien gelebt hat. Und dann haben wir 10 Jahre in Barcelona gelebt. Bin da praktisch aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe da Abitur gemacht, auf einer deutschen Schule.
Genau, siehst du das, du kannst schon meine Gedanken lesen. Du hast dann, aber Spanisch habt ihr auch gelernt. Das heißt, du kannst wahrscheinlich auch richtig gut Spanisch, oder?
Ja, das war praktisch, also man muss sich das vorstellen, es war eine deutsche Schule, aber du hast praktisch Spanisch immer als Hauptfach gehabt. Mit dazu, also das gehörte dazu. Das blieb nicht aus, genau. Also langsam muss ich sagen, ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Habe ich Angst, dass das einrostet, aber es funktioniert dann doch immer noch erstaunlich gut.
Und das ist ja eigentlich auch, obwohl gut, du hast ja in Hamburg gelebt, ist ja auch eine Großstadt. Sylt ist ja nun eine kleine Insel und so, aber Barcelona ist ja nun richtig Großstadt. Mhm. Hast du, was hast du an Barcelona so am meisten geschätzt in deiner Jugend, die du dort erlebt hast?
So das ganze Lebensgefühl der Leute, also so, dass die praktisch, die tragen ja ihre Gefühle und alles irgendwie so auf der Zunge, so nach außen, sehr extrovertiert, einfach sehr viel Leidenschaft. Das ist auch noch so das, was mir so im Kopf geblieben ist, diese unfassbare Passion auch fürs Essen, für Familie, zusammen sein, laut sein, das ist schon, das hat mich, glaube ich, sehr geprägt.
Also das Wetter natürlich, ne?
Und das Wetter natürlich, musst du, ja klar.
Fast so gut wie auf Sylt. Du bist ja aber irgendwann nach Deutschland zurückgekehrt.
Genau.
Und was hast du dann dort gemacht?
Ich habe mein Abitur in Barcelona gemacht und bin dann, war für mich irgendwie so der nächst clevere Schritt, logische Schritt, weiß ich nicht, wie man das sagt, wieder zurückzugehen nach Hamburg, weil ich auch über die Jahre immer meine Freundschaften tatsächlich noch echt aufrecht gehalten habe. Das heißt, hatte ja auch einen sehr großen Freundeskreis und habe dann studiert in Hamburg. Dann gedacht, komm, mein Papa wohnt hier, ich war jetzt auch viele Jahre weg.
Oder hast dann, was hast du schön studiert? Ist ja auch was Kreatives gewesen.
Ja, ich sag immer, ich habe Basteln studiert.
Basteln finde ich gut.
Ja, ne?
Aber das Bachelor wird dem, am Basteln. Wird dem, also der Bastel-Bachelor wird dem aber nicht gerecht, was du gemacht hast.
Nein, ist, streng genommen würde man sagen, es ist also Raumkonzept und Design. Das ist so eine Art Interior-Design. Das habe ich studiert und dann abgeschlossen. Und habe tatsächlich während des Studiums gemerkt, dass ich eigentlich so ein, dass ich... Ja, ich glaube, mehr so ein pragmatischer Mensch bin, der auch gerne arbeitet. Und habe dann gesagt, oh nee, Master auf gar keinen Fall. Und wollte erstmal ranklotzen und habe dann, ich habe neben des Studiums immer schon viel in der Gastronomie gearbeitet, weil das natürlich auch abends möglich war. Also eine super Kombi, tagsüber lernen und abends arbeiten. Und habe dann mit einer Freundin über einem Glas Wein irgendwie mal zusammengesessen, die dann gesagt hat, oh, ich hätte so Bock auf einen Eisladen. Ich sage, ja, hört sich irgendwie cool an. Ja, aber es ist ja auch so kompliziert. Ja, ein Foodtruck wäre doch ganz nice. Ja, das wäre ganz nice. Oh, ich traue mich das nicht alleine. Ja, komm, machen wir. Und dann haben wir halt einen Eis-Foodtruck gemacht.
Das ist cool. Das habt ihr auch in Hamburg gemacht.
Genau, das haben wir in Hamburg gemacht. Also sie hatte natürlich Ahnung vom Eismachen und so, das war jetzt nicht ganz so, ja komm, ist cool, das machen wir jetzt einfach, sondern sie hatte Ahnung vom Eismachen. Ich habe einfach gesagt, okay, ich habe Bock, das zu lernen und bin ganz gut im Handwerkeln und habe irgendwie vielleicht mal so ganz lustige Ideen. Und dann haben wir uns sozusagen zusammengetan mit viel Elan, haben gesagt, komm, dann bauen wir jetzt so einen Anhänger aus. Haben dann Anhänger selber ausgebaut und sie hat mir das Eisfrieren beigebracht und dann haben wir da ein paar Festivals, Firmenveranstaltungen, Hochzeiten.
Also ach cool, das heißt, ich habe da einfach Homepage Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht und habe dann, sei dann damit einfach immer mal irgendwo hingefahren und habt genau, das Eis verkauft.
Genau, also wir haben viele Freunde, die im Eventbereich arbeiten, da hatten wir natürlich so einen ganz guten Einstieg, haben auch viele Firmenfeiern gemacht, das ist ja in Hamburg wiederum, das Tolle ist ja schon so ein bisschen wie ein Dorf, spricht sich dann halt rum. Und den Eisanhänger gibt's auch heute immer noch.
Ernsthaft?
Ja, kann man buchen. Milkmaid Ice Cream, sehr cool.
So hieß das von Anfang an auch?
Ja, genau.
Ist ja Wahnsinn. Aber du bist ja nicht beim Eis geblieben, sondern du bist dann... Bist du dann schon wieder zurück nach Sylt oder wie war das nach der
Genau, dann hatten wir Winterpause. Dann hat meine Mutter angerufen, die auf Sylt ein Einrichtungsgeschäft hat. Also eigentlich so genau das macht, was ich gelernt habe. Gesagt hat, oh, wir brauchen Hilfe, kannst du uns im Winter ein bisschen aushelfen? Und ich so, ja klar, easy mache ich. Ja, und irgendwie bin ich dann nie wieder weggefahren.
Und da hast du dich dann wirklich um Interior gekümmert, richtig?
Genau, wir haben Häuser eingerichtet, also Konzepte gemacht, von einem einzelnen Sofa über ein komplettes Haus von Anfang bis Ende. Genau, das durfte ich machen. Viele Jahre und es hat auch echt Spaß gemacht.
Also ich finde, es ist wirklich toll, weil du hast dann gesagt, okay, dann warst du schwanger und da hast du gesagt, okay, dann machen wir jetzt sozusagen, passt das auch mit zum Verlag mal, mit dem Noor Verlag.
Genau, das wusste ich, also es ist einfach wirklich, du gehst ja dann in Elternzeit und da hatte ich dann ein bisschen Zeit. Dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Und dann kam mir die Idee und dann hat das so seinen Lauf genommen.
Das ist jetzt aber auch, soll auch für die Zukunft sozusagen dein Hauptbusiness sein.
Genau, ich habe dann gesagt, okay, auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig kann man nicht tanzen und habe dann gesagt, ich würde das gerne hauptberuflich machen und das ist jetzt so das, woran ich arbeite.
Ich finde das toll. Die Zeit ist weit fortgeschritten, weil es eben mit dir so interessant ist. Jetzt muss ich noch mal kurz fragen, erstmal, wo lebst du auf Sylt, in welchem Ort?
Aktuell lebe ich in Westerland, demnächst ziehe ich nochmal um nach Morsum.
Schön. Morsum ist, ja, nee, hier, Morsum Cliff, ne? Da
das
die Ecke.
Das ist sozusagen ja der erste Ort, wenn man.
Aber das ist wunderschön.
Ja, es ist wunderschön und hat wirklich noch so einen ursprünglichen Charakter. Also es hat wirklich schönes Landleben.
Und du als, wie gesagt, Ursylterin, man darf es sagen, weil du dort geboren bist, wie soll ich das fragen? Was ist denn so für dich die schönsten Orte auf der Insel?
Oh, das ist eine, habe ich lange drüber nachgedacht. Weil es eine sehr, sehr schwierige Frage ist. Ich muss sagen, für mich immer wieder ein Traum. Es ist einfach, und da muss ich wirklich fast sagen, da gibt's gar keinen ganz speziellen Ort, aber einfach, wenn man über die Dünen geht und aufs Meer gucken kann, das ist einfach wirklich magisch und das am liebsten noch in der Nebensaison oder sogar, wenn es so ein bisschen rau und stürmisch ist. Also, dass man so dieses, einfach so diese Natur so spürt, das ist für mich wirklich, ja, sind die schönsten Orte. Am Weststrand, würde ich sagen.
Und bist du denn, weil, wie gesagt, als Wahlbarcelonerin damals, bist du denn eigentlich dann gar nicht wetterfühlig? Also dir macht es nichts aus, wenn Nebensaison 5 Grad und Wind? Nö. Und Düne, Hauptsache Düne.
Ich finde das, also ich, natürlich kann ich dem Sommer was abgewinnen und freue mich mal in kurzer Hose irgendwie rumzulaufen. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Barcelona gemacht habe, weil mir ist ab 22 Grad, ist mir schon warm. Aber nein, ich liebe auch den Winter und den Herbst und so dieses rauere Klima und ich finde das ganz zauberhaft. Dann braucht man halt ein schönes Zuhause, wo man sich so ein bisschen einkuscheln kann oder kann auch tolle Spaziergänge machen. Also ich finde alle Jahreszeiten, alle Wettersituationen tippitoppi. Gibt nur falsche Kleidung, ne?
Das sagt man immer, genau. Und der Wilma ist der Hund, ne?
Genau.
Die Hündin sozusagen. Genau. Ist ja dann auch immer toll, weil da muss man immer raus, ne?
Da muss man immer raus. Wobei man sagen muss, Wilma findet jetzt strömenden Regen nicht so supi.
Okay.
Die guckt einen dann immer an und sagt, oh nee, müssen wir jetzt raus? Ja, wir müssen raus. Dann ist das eine schnelle Runde.
Genau, da muss man auch konsequent sein. Mhm. Jetzt habe ich doch, wie immer bei diesem Format, zum Schluss drei Fragen an dich. Und du hast ja auch diese Fragen schon vorab bekommen und hast dir da natürlich Gedanken drüber gemacht.
Ja.
Und wie würdest du denn jemanden in wenigen Sätzen Sylt beschreiben, der noch nie dort war?
Ja, habe ich mir auch viele Gedanken drüber gemacht, weil ich es sehr schwierig finde. Aber ich muss sagen, ich finde, Sylt ist einfach ein Ort der Gegensätze. Er ist sehr ruhig, aber auch sehr laut. Er ist sehr rau, aber auch wiederum sehr sanft. Und das finde ich so spannend. Na, also das ist so facettenreich, obwohl es eine so kleine Insel ist. Und so würde ich eigentlich Sylt beschreiben.
Das hört sich sehr gut an. Und gibt es jemanden auf Sylt, der dich besonders beeindruckt?
Ja, ich kann das gar nicht so genau auf eine Person runterbrechen.
Muss man auch nicht.
Ich muss sagen, wer mich am meisten beeindruckt, sind sozusagen, ist so die Generation von meinem Opa, von meinem Uropa, die Insulaner, die sozusagen viel aufgebaut haben, viel gemacht haben, die wirklich hart gearbeitet haben, tolle Dinge auf die Beine gestellt haben, die es teilweise heute noch gibt, Cafés, Firmen. Das sind wirklich so die Sylter, die ich sehr respektiere, weil die hatten einfach gar nicht so die großen Möglichkeiten, die wir heute haben. Und das beeindruckt mich sehr. Also wenn man das sieht, Familienbetrieb in vierter Generation, dritter Generation, da sage ich so, boah.
Ja, ist toll.
Das finde ich spitze so. Das würde ich mir auch mal wünschen.
Ja gut, Verlag dann, mit deinem Verlag. Genau, dann. Ja gut, genau, das kann ja dann, Beispiel. Genau, so und dann die Enkelkinder. Und sag mal, wenn du einen Wunsch frei hättest für Sylt, oder was wäre das? Oder möchtest du gerne was ändern? Auf Sylt?
Also, ich finde, was ändern hört sich immer so an, als wäre alles irgendwie so schlecht, weil das ist es nicht. Ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre so ein bisschen mehr Vielfalt für junge Menschen, junge Familien, was einfach so die Freizeitgestaltung, das Freizeitprogramm angeht. Gerade wenn das Wetter schlecht ist, sind wir doch sehr eingeschränkt, was man dann so mit den kleinen Menschen so machen und unternehmen kann. Und dass es da ein bisschen mehr Angebot gibt, wobei es auch immer schwierig ist zu meckern, wenn man es selber nicht in die Hand nimmt. Aber manchmal sind die Wege auch dann doch so ein bisschen kompliziert und verschachtelt. Also vielleicht so ein bisschen einfachere Ansätze, so Dinge mal umzusetzen.
Aber gerade wenn es so um Freizeitgestaltung, auch für Familien geht und sowas in der Art, könnte ich mir vorstellen, dass du da bestimmt kreative Ideen hast. Und das kann man ja auch irgendwie über so, was du hier eh schon machst mit dem Verlag und so, vielleicht entwickelt sich da mal irgendwas.
Das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, da sollte ich mir definitiv mal Gedanken drüber machen.
Auf jeden Fall, letzte Frage, wer auf Sylt lebt, fährt auch in den Urlaub oder nicht?
Na, selbstverständlich.
Aber wo fährst du dann gerne hin? Ans Meer oder gibt es dann irgendwie wieder?
Ich muss tatsächlich dann sagen, in die Sonne. Also dann in die Sonne und dann auch gerne eigentlich eher nur im Winter. Also eigentlich ist es ja so, jetzt ist ja die Urlaubszeit, jetzt ist das tolle Wetter, jetzt gehen wir selber an den Strand und haben es irgendwie schön. Und wenn der Winter dann noch ein bisschen sehr lang wird und die Tage kurz sind, dann halt mal so in die Sonne. Das ist eigentlich so ganz schön.
Das ist ein sehr schöner Schlusssatz und dann wünsche ich jetzt erstmal die nächsten Monate auf Sylt noch gutes Wetter. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Ava Dresen.
Danke dir.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.